3 Wochen Pause hat mir persönlich gar nicht gut getan, fragt meine Frau. Und bevor wir jetzt Gottes wunderbares Wort betrachten, auf das ich mich wirklich sehr, sehr freue. Ich habe auch extra eine sehr lange Predigt heute mitgebracht. Also wir müssen das ja auch aufholen von 3 Wochen. Ja? Das heißt normalerweise 50 Minuten, jetzt 50, 100. Also es könnte für den Rekord reichen, den einst Max Wolfsteiner aufgestellt hat. 1 Stunde und 34 Minuten. Dicht gefolgt von Marc Wolfsteiner, 1 Stunde und 31 Minuten. Okay, lass uns beten. Jesus, wir danken dir so sehr für die Lieder, die wir gerade singen durften. Herr, ob ohne Maske, ob mit Maske. Herr, wir werden hier nicht für unseren Glauben getötet, wenn wir singen. Wir danken dir so sehr, Herr, dass wir diese Lieder gerade laut für dich singen durften. Herr, und wir wollen bekennen, das ist das Höchste unseres Lebens, dich zu kennen. Denn dich zu kennen bedeutet Sicherheit in aller Ewigkeit. Herr, und wir wünschen uns so sehr, dass wir dich heute jetzt durch diesen Text mehr kennenlernen, mehr lieben lernen. Und dass wir dadurch dir mehr dienen. Nicht, damit wir gerecht Herr vor dir sind, sondern weil du uns gerecht gemacht hast. Herr, halte uns heute vor Augen, wie groß deine Rettung ist, die du dem Volk Israel gebracht hast und die du uns durch Jesus Christus gebracht hast. Und schenke, Herr, dass wir heute sowas wie motiviert werden, aufgrund dieser Tatsache, dass du alles vollbracht hast, dass wir hingehen und alles in unserer Macht Stehende tun. Herr, wir bitten dich, rede du jetzt, denn dein Volk, deine Knechte hören. In Jesu Namen. Amen. Wir sehen durch die gesamte Geschichte der Menschheit ganz oft, dass große Bewegungen durch einzelne Personen entstanden sind. Große Bewegungen, denen Hunderttausende, ja Millionen von Menschen folgen. Es war ein Mann, der sich gegen die katholische Kirche gestellt hat in Deutschland zur Zeit der Reformation, Martin Luther, und in dessen Fußstapfen wir heute gehen, nicht nur wir, sondern viele Millionen Menschen seitdem. Wir haben ja 2018 war das doch, das 500-jährige Jubiläum gefeiert. Nicht ohne Grund. Es war ein Mann, der im Missionsdienst sein Leben gab, während seines Lebens relativ unbeachtet war, aber aufgrund seines Tagebuchs Millionen von Missionaren beeinflusste. Ihr wisst, von wem ich rede, David Brainerd. Und so könnte man weitermachen und durch die ganze Kirchengeschichte gehen. Wir könnten weitermachen mit Augustinus, mit Bunyan, mit Whitfield, mit Edwards. Alles Männer, durch die Gott Großes bewirkt hat. Oder auch Florence Nightingale, die ihr Leben vollkommen dem Dienst der Kranken gewidmet hat und den Beruf der Krankenschwester revolutioniert hat. Einzelne, denen eine große Menge von Menschen folgt. Einzelne, durch die große Dinge passiert sind. Und das sehen wir auch in der Bibel. Wir sehen einzelne Personen, durch die Gott Großes getan hat, durch die etwas passiert ist, woran Millionen ja, oder noch viel mehr Menschen Teilhaber geworden sind. Wir denken an Mose. Durch einen Mann, durch einen Einzelnen hat Gott sein Volk befreit. Ein Millionenvolk. Durch einen Mann namens Josua hat Gott das Volk Kanaan erobert. Durch einen Mann haben die Israeliten einen Kampf gegen die Philister gewonnen. Durch einen Mann wurde Goliath besiegt, nämlich David. Und warum sage ich euch das? Bei diesen 3 Beispielen finden wir ähnliche Formulierungen, nämlich so etwas wie: Der Herr wird sein Volk befreien. Der Herr wird dich in meine Hand geben. Der Herr wird euch das verheißene Land geben. Und bei diesen 3 Beispielen sehen wir, dass diese Personen sich absolut dessen bewusst waren, dass der Herr alles in seiner Hand hat. Und dass wenn der Herr sagt, er wird etwas tun, dann wird das auch geschehen. Hier ist aber eine Frage, die wir uns stellen müssen, nämlich, warum, wenn das wirklich stimmt, dass Gott sein Volk befreien wird, dass Gott das verheißene Land schenken wird, dass Gott Goliath besiegen wird durch David, warum gehen dann Mose, Josua und David hin, ziehen in die Schlacht, gehen nach Ägypten und ziehen in das verheißene Land und führen das Volk in den Krieg? Wenn diese Aussage wirklich stimmt, Gott wird das tun. Wenn man wirklich so eine Zusage bekommt, wäre dann nicht die beste Reaktion, Gott, du wirst es tun? Oh, danke. Dann muss ich es nicht mehr tun. Dann kann ich mich zurücklehnen. Wäre das nicht eine angemessene Reaktion? Du wirst es machen? Dann kann ich entspannen. Aber wir sehen genau das Gegenteil. Durch die ganze Bibel. Wenn Gott so etwas gesagt hat, so etwas gesprochen hat, eine Verheißung gegeben hat, dann hat es die Kinder Gottes seit jeher motiviert, noch viel mehr voranzugehen. Es war so, dass diese Zusage Mose motiviert hat, nach Ägypten zu gehen, das Volk zu befreien. Es war Josuas Motivation, ins Land einzuziehen. Und es war auch Davids Motivation, gegen Goliath zu kämpfen. Weil wenn Gott wirklich gesagt hat, ich werde es tun, würde sich dann nicht Gott vertrauen, am besten zeigen, wenn man sich zurücklehnt und passiv ist? Und würde nicht Misstrauen offenbar werden, wenn, während Gott gesagt hat, ich werde das tun, dass wir aktiv werden und das in die Hand nehmen? Haben diese Menschen Gott nicht vertraut? Deswegen haben sie es selbst in die Hand genommen? Und hier begegnen wir einer sehr, sehr wichtigen Frage, nämlich wie spielt unsere Handlung mit der Handlung Gottes? Also wie stimmt es überein? Ergänzt es sich? Ist es entgegengesetzt? Kann Gott nichts tun, wenn wir nicht vorangehen? Sind wir egal? Und das ist der rote Faden, der uns heute begegnet in Esther Kapitel 4. Denn da begegnet uns auch diese Aussage, Gott wird sein Volk retten. Und wir werden sehen, wie Mordechai damit umgeht. Wir werden sehen, wie Esther damit umgeht. Und das wird, denke ich, sehr interessant. Und genauso wie ein Luther, ein Calvin, ein Augustinus etwas bewegt haben, dem viele Menschen folgen, so ist es heute ein Mann namens Mordechai und eine Frau namens Esther, die sich dem Beschluss des Königs Xerxes in den Weg stellen und der Weltregent war, über 127 Länder, und sie nehmen die Sache in die Hand. Und hierbei geht es darum, was war ihre Motivation? Und hier sehen wir, welche Verbindung zwischen Gottes Handeln besteht und unserem. Welche Verbindung besteht zwischen Gottes souveränem Handeln und unserer Verantwortung? Und nach dieser langen Einleitung, lasst uns jetzt einen noch viel längeren Text lesen. Und zwar, wir werden es jetzt anders machen wie die letzten Male. Wir werden nämlich das Kapitel ganz am Stück lesen. Und weil es einfach so ineinander verflochten ist und weil der Schlüssel erst am Ende des Kapitels kommt. Deswegen werden wir das ganze Kapitel jetzt einmal lesen. Also schlagt gerne mit mir auf Esther Kapitel 4. Und bitte schlagt eure Bibeln so auf, dass man das Flattern der Bibelseiten laut und deutlich hört. Ich lese ab Vers 1. Wisst ihr, ganz kurz, wenn Peter sonntags sagt, bitte schlagt eure Bibeln auf, dann mache ich immer so. Das bin immer ich, falls sich jemand schon gefragt hat, wer das ist. So, ab Vers 1. Und als Mordechai alles erfuhr, was geschehen war, da zerriss Mordechai seine Kleider und legte Sacktuch an und Asche. Und er ging hinaus in die Stadt und erhob ein lautes und bitterliches Geschrei. Und er kam bis vor das Tor des Königs. Denn zum Tor des Königs durfte man nicht in einem Sackkleid hineingehen. Und in jeder einzelnen Landschaft, überall, wo Wohin das Wort des Königs und seine Anordnung gelangte, war eine große Trauer bei den Juden und Fasten und Weinen und Wehklage. Viele saßen auf Sacktuch und Asche. Und die Mägde Esthers und ihre Hofbeamten kamen und teilten es ihr mit. Da geriet die Königin sehr in Angst. Und sie sandte Kleider, damit man sie Mordechai anziehe und sein Sacktuch von ihm wegnehme. Aber er nahm sie nicht an. Da rief Esther Hatak, einen von den Hofbeamten des Königs, den er zu ihrem Dienst bestellt hatte, und schickte ihn zu Mordechai, um zu erfahren, was das wäre und warum es wäre. Da ging Hatak zu Mordechai hinaus, auf den Platz der Stadt, der vor dem Tor des Königs lag. Und Mordechai berichtete ihm alles, was ihm begegnet war, und den Beitrag des Silbers, das Haman versprochen hatte, in die Schatzkammern des Königs für die Juden abzuwiegen, um sie umzubringen. Und auch gab er ihm eine Abschrift der in Susan erlassenen schriftlichen Anordnung, sie zu vertilgen, um sie Esther zu zeigen und ihr mitzuteilen und um ihr zu gebieten, dass sie zum König hineingehe, ihn um Gnade anzuflehen und vor ihm für ihr Volk zu bitten. Und Hatak kam und berichtete Esther die Worte Mordechais. Da sprach Esther zu Hatak und schickte ihn zu Mordechai. Alle Knechte des Königs und das Land der und das Volk der Landschaften des Königs wissen, dass für jeden Mann oder Frau, der zum König in den inneren Hof hineingeht, ohne dass er gerufen wird, eine Anordnung gilt. Nämlich, dass er getötet werde. Denjenigen ausgenommen, dem der König das goldene Zepter entgegenreicht, dass er am Leben bleibe. Ich aber bin seit nunmehr 30 Tagen nicht gerufen worden, um zum König hineinzugehen. Und man berichtete Mordechai die Worte Esthers. Und Mordechai ließ der Esther antworten: Denke nicht in deinem Herzen, dass nur du im Haus des Königs von allen Juden entkommen wirst. Denn wenn du in dieser Zeit schweigst, so wird Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine Zeit wie diese zum Königtum gelangt bist. Da ließ Esther dem Mordechai antworten: Geh hin, versammle alle Juden, die sich in Susan befinden, und fastet um meinetwillen, und esst nicht und trinkt nicht 3 Tage lang, Nacht und Tag. Auch ich werde mit meinen Mägden ebenso fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, was nicht nach der Anordnung ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Und Mordechai ging hin und tat nach allem, was Esther ihm geboten hatte. Wir alle kennen diesen Vers: Für eine Zeit wie diese. Und genau das ist der Predigttitel für heute: Für eine Zeit wie diese. Und ihr merkt, wir werden am Anfang vom Kapitel direkt in eine Handlung geworfen. Und als Mordechai alles erfuhr, was geschehen war, da zerriss Mordechai seine Kleider. Und ich möchte euch nochmal mit hineinnehmen in den vorherigen Vers von Esther Kapitel 3, Vers 15. Da heißt es: Und der König und Haman saßen und tranken, aber die Stadt Susan war in Bestürzung. Ich möchte euch nochmal kurz hineinnehmen in das letzte Kapitel, weil es ja schon 3 Wochen her ist. Haman hat seinen bösen Plan durchgesetzt. Er hat den König hintergangen und es ist beschlossen, es ist fest niedergeschrieben im Buch der Meder und Perser, das nicht rückgängig gemacht werden kann, dass die Juden an einem bestimmten Tag am 13. des Monats Adar umgebracht werden sollen. Und das sieht so aus, durch das ganze letzte Kapitel, dass Haman regiert. Der König hat keine Ahnung davon. Man könnte meinen, Haman ist König, nicht Xerxes. Man könnte meinen, Haman ist Gott. Alles sieht so aus, als ob sein Plan klappt. Als ob sein Plan zu 100% feststeht. Man könnte meinen, Gott, wo bist du? Und wir lesen im letzten Vers: Alle Juden waren bestürzt. Und auch hier in unserem Text sehen wir das, dass alle anfingen zu fasten. Sacktuch anzuziehen und Asche auf ihr Haupt zu sträuben. Die Juden waren bestürzt, denn der Tag ihres Untergangs war beschlossen, der 13. des Monats Adar. Auch wenn zu diesem Zeitpunkt noch einige Monate bis dahin waren, ist es trotzdem eine sehr, sehr schreckliche Sache, wenn man weiß, noch wenige Monate und dann stellt sich das gesamte persische Reich gegen unser Volk. Was glaubt ihr, wie die Situation war für die Juden mit ihren nicht-jüdischen Nachbarn? Mit Sicherheit waren nicht alle den Juden gut gesonnen, wie wir auch später am Ende vom Buch merken. Und der ein oder andere hat sich schon seine Finger gerieben, seine Hände geleckt und hat sich gefreut auf diesen Tag, an dem er endlich zuschlagen kann und legal die Juden umbringen kann. Aber noch nicht. Die Vorbereitungen laufen. Noch wenige Monate und dann kommt dieser Tag. Wir haben das letzte Mal die Predigt gehört, fassungslos, aber nicht hoffnungslos. Ja, die Juden waren fassungslos. Und heute sehen wir, warum sie nicht hoffnungslos waren. Denn alle in unserem Kapitel werden äußerst, äußerst aktiv. Beginnend bei Mordechai. Mordechai wird sehr aktiv. Danach lesen wir von den Juden, wie alle Juden über die 127 Landschaften verteilt aktiv werden. Und zum Schluss des Kapitels wird auch Esther aktiv. So lasst uns zuerst beginnen mit Mordechai. Wir lesen gleich zu Beginn, er zerriss seine Kleider. Der größte Ausdruck der Bestürzung. Wir finden das auch andere Male in der Bibel, zum Beispiel als Jesus vor dem Hohepriester stand und der Hohepriester hat gefragt, bist du der Christus, so sage es frei heraus, bist du der Sohn Gottes? Und Jesus sagt, ich bin es. Und was macht der Hohepriester? Er zerreißt seine Klamotten, sein hohepriesterliches Gewand, was er eigentlich nicht durfte. Und er war so bestürzt und das war ein Zeichen von absoluter Fassungslosigkeit. Und genau das finden wir hier. Er ist absolut am Ende, Mordechai. Und hier möchte ich sagen, natürlich ist er das. Natürlich reagiert er so. Denn wodurch wurde das alles initiiert? Durch ihn. Er war eigentlich dafür verantwortlich. Hätte er doch einfach seine Knie gebeugt vor diesem Haman, dann würde es gar nicht zu der Situation gekommen sein. Es war Mordechai und seine Sturheit, seine Knie nicht zu beugen, die Haman innerlich so aufwühlte, dass er die ganzen Juden umbringen wollte. Könnte man doch einfach sagen, ey Mordechai, hättest du doch einfach nur deine Knie gebeugt. Dann wären wir jetzt nicht hier in diesem Schlamassel. Mordechai versteckt sich aber nicht. Stattdessen kleidet er sich sehr auffällig und läuft schreiend und heulend durch die ganze Stadt. Mordechai versteckt sich nicht. Und wir sehen hier keinen Hinweis in unserem Text, dass die Juden ihn verantwortlich machten für diese Situation. Kein einziger Hinweis. Stattdessen machen alle Juden mit und fasten und ziehen Sacktuch an. Und in der Bibel war das Fasten und das Anziehen von Sacktuch und das Asche streuen auf das Haupt immer ein Zeichen von Umkehr und Buße. Und es ist wirklich interessant, dass die Juden hier nicht Mordechai verantwortlich machen, sondern dass sie alle Buße tun, dass sie alle umkehren und fasten. Und Leute, wir sehen hier bereits wieder, auch wenn der Name Gottes hier nicht einmal auftaucht, sehen wir Gottes verborgenes Wirken. Denn es ist Gott, der hier sein Volk zur Umkehr führt. Warum ist das notwendig? Warum müssen sie umkehren? Weil sie schon seit langer Zeit wieder längst in Jerusalem sein müssten. Aber sie blieben im Exil. Nur Zehntausende gingen zurück nach Jerusalem. Aber sie blieben hier im Exil. Sie blieben in Persien. Warum? Naja, Gründe können wir nicht genau sagen, aber ich denke, sie liegen auf der Hand. Wohlstand, Gemütlichkeit. Die Tatsache, dass sie sich nicht an Mordechai wandten, zeigt, dass sie nicht Mordechai dafür verantwortlich machten. Und das ist sehr interessant. Die Tatsache, dass sie sich an Gott wandten, zeigt, dass sie wussten, dass nur Gott Rettung schenken kann. Jetzt könnte man natürlich sagen, Moment, sie wenden sich an Gott? Wo steht das hier? Steht nicht. Aber wir sehen durch die gesamte Bibel das Fasten und das Kleiden in Sacktuch sehr häufig einhergeht mit Beten, mit Umkehr, Abwenden von der Sünde, Hinkehren zu Gott. Und ich bin der festen Überzeugung, dass genau das hier auch passiert ist. Denn die Juden kannten ihre Geschichte. Die Juden wussten, jedes Mal, wenn sie sich von Gott abgewendet haben, dann kamen Propheten, die sie gewarnt haben. Und wenn sie nicht darauf gehört haben, dann wurden sie weggeführt. Und Gott hat sie gerichtet. Aber sie wussten ganz genau, wenn sie umkehren im Exil, so wird Gott sein Volk erhören. Und das steht in 2. Chroniker 7, 14, wo es heißt, wo Gott spricht, wenn mein Volk sich demütigt und wenn sie beten, wenn sie mich suchen, so werde ich sie hören. So werde ich ihr Land heilen und ihnen vergeben. Also, sie wenden sich an Gott. Und das zeigt, dass die Israeliten wussten, dass Gott alleine Rettung schenken kann, dass Gott alleine hier die Lösung ist. Und dieses Wissen macht sie nicht passiv. Sie sagen nicht, oh Gott, du bist souverän, du sitzt auf dem Thron und wenn du willst, dann kannst du uns retten, also müssen wir nichts tun. Nein, sondern sie werden aktiv. Sie beten, sie fasten. Mordechai ist äußerst aktiv. Er geht bis zum Tor des Königs mit einer festen Absicht, nicht planlos. Er möchte ein Waisenkind treffen, die zufällig Jüdin ist und ganz zufällig Königin. Auch wenn Mordechai fastet und betet, sucht er dennoch Esther auf und sagt ihr, was sie tun soll. Er hat einen ganz besonderen Plan. Er trifft allerdings nicht auf Esther, weil sie durfte nicht einfach so mit ihm reden, sondern er trifft auf Hatak. Hatak ist einer der wenigen Personen, die mit Namen genannt werden. Eine Person, die völlig unscheinbar ist, aber ich hatte in der Vorbereitung wirklich meinen Spaß mit Hatak. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass der Hatak hier in diesem Kapitel die aufregendste Zeit seines Lebens hat. Euch ist es vielleicht nicht aufgefallen, aber Hatak wird die ganze Zeit hin und her gesendet. Die ganze Zeit. Und Hatak bekommt hier Informationen, die niemand außer Mordechai und Esther weiß. Hatak hat hier die definitiv aufregendste Zeit seines Lebens. Nicht, weil er so oft hin und her gesendet wird, sondern aufgrund dessen, was Mordechai und was Esther sagen. Und ich möchte euch kurz die Situation vor Augen führen. Ja? Hier ist ein Mann, der richtig schlimm aussieht, der Sacktuch anhat, der Asche auf seinem Haupt hat, der wahrscheinlich stundenlang heulend und schreiend durch die Stadt gelaufen ist. Und auf der anderen Seite des Gesprächs ist die wunderschöne Königin Esther im Palast des Königs, des mächtigsten Mannes, den es zu dieser Zeit auf dem Planet Erde gab. Lasst uns nun damit mal beginnen, mit dieser Begegnung. Erst einmal, Esther hatte keine Ahnung, was vor sich ging. Sie war total abgeschottet von ihrem Volk. Mordechai klärt sie auf über Hamans Plan, alle Juden auszurotten am 13. des Monats Adar, die Geldsumme von 10.000 Talenten in die Kasse des Königs einzuzahlen. Und Mordechai hatte extra eine Abschrift dabei. Das heißt, er hatte einen ganz bestimmten Plan. Er ging nicht planlos zu Esther, sondern er hat sich sehr viele Gedanken gemacht, was er macht. Und er gibt ihr nicht nur diese Abschrift, sondern ihr habt vielleicht beim Vorlesen gemerkt, er gibt ihr Befehle. Vers 8 lesen wir, dass er Esther aufgesucht hat, um ihr zu gebieten. Ein Mann mit zerrissenen Klamotten, der Asche auf seinem Haupt hat, gebietet der Königin. Und ich verspreche euch, wenn Xerxes diesen Moment mitbekommen hätte, dann wäre Mordechai auf der Stelle umgebracht worden. Er gebietet der Königin. Sehr starkes Wort. Und lasst uns kurz darüber nachdenken, wie es Hatak in diesem Moment erging. Praktisch Mordechai sagt, gebiete der Königin, das und das zu tun. Und Hatak denkt, das kann ich ihr nicht sagen. Leute, Mordechai, guck dich an. Das kann ich nicht machen. Und nicht nur irgendein Befehl, sondern der Befehl lautete, Esther, ich gebiete dir, dein Leben zu riskieren, dein Leben aufs Spiel zu setzen für dein Volk. Mordechai wusste ganz genau, dass es ihr Leben kosten könnte. Trotzdem stellt er diesen Befehl über Hatak an Esther. Und jetzt müsste eigentlich jeder von euch sagen, bitte was? Esther soll für ihr Volk eintreten? Moment einmal, war nicht Mordechai derjenige, der in Kapitel 2, Vers 10 gesagt hat, ich lese den Vers, Esther hatte ihr Volk und ihre Abstammung nicht bekannt gegeben, denn Mordechai hatte ihr geboten, dass sie es nicht bekannt geben sollte. Von Esther, sage niemandem, woher du kommst, sage niemandem, dass du Jüdin bist, hinzu Esther, ich gebiete dir, für dein Volk einzustehen und dein Leben zu riskieren. Mordechai macht hier Esther ganz klar, die Zeit des Schweigens ist vorbei. Jetzt musst du reden oder es passiert etwas Schlimmes. Lass uns wieder darüber nachdenken, was Hatak in diesem Moment gedacht hat. Ungefähr so etwas. Die Königin ist Jüdin? Ja, die Königin ist Jüdin. Und ich bin der festen Überzeugung, Hatak hatte die aufregendste Zeit seines Lebens. Esthers Antwort auf Mordechais Befehl gibt uns weitere wichtige Informationen für den weiteren Verlauf des Buches. Uneingeladen vor den König zu kommen bedeutet zwei Optionen. Entweder Tod auf der Stelle oder der König streckt sein goldenes Zepter entgegen. Und sie darf vorkommen und sie darf das goldene Zepter berühren oder küssen, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Und dann war sie sozusagen frei, mit dem König zu reden. Und Mordechai wusste das. Esther gibt uns noch weitere Informationen, nämlich sie ist seit 30 Tagen nicht gerufen worden. Und das ist wirklich sehr interessant, weil erinnert ihr euch, als Esther Königin wurde? Wie hieß es da? Und Esther erlangte, Vers 17 von Kapitel 2, und der König gewann Esther lieb, mehr als alle Frauen. Und sie erlangte Gnade und Gunst vor ihm, mehr als alle Jungfrauen. Und jetzt hier, seit 30 Tagen nicht gerufen. Woran liegt es? Bekanntes wird schnell langweilig. Hatten sie Streit? Wir wissen es nicht. Die Tatsache ist, der König wollte sie nicht sehen. Der König hatte Besseres zu tun. Und der König verzichtete 30 Tage lang auf seine eigene Frau. Ich meine, wir haben ja hier ein frisch verheiratetes Paar, Lara und Emanuel. Übrigens, alles Gute zur Hochzeit. Ja. Und stellt euch mal vor, ja, jetzt in dieser aufregenden Zeit sagt Emanuel, ich möchte für 30 Tage Pause. Ich möchte dich nicht sehen in dieser Zeit und ich möchte auch nicht mit dir reden oder irgendwie telefonieren oder irgendwie sowas. Also das ist eine lange, lange Zeit für ein Ehepaar. Und so war das auch bei Esther. 30 Tage lang hat sie ihn nicht gesehen. Und wisst ihr, was sie hier macht? Esther sucht eine Ausrede nach der anderen. Und eigentlich sagt sie hier, Mordechai, mir geht's hier sehr gut. Ich will hier sicher in meinem schönen Palast bleiben und ich warte, bis er mich mit Namen ruft, okay? Das ist sicher. Esther will passiv bleiben. Niemand weiß, dass ich Jüdin bin, außer Hatak, danke. Ich warte einfach, bis der König mich ruft. Und nun antwortet Mordechai wieder über einen der Lieblingsdarsteller dieses Kapitels, über Hatak. Und wir kommen zur Schlüsselstelle unseres Kapitels. Ich lese ab Vers 13 noch einmal. Und Mordechai ließ der Esther antworten, denke nicht in deinem Herzen, dass nur du im Haus des Königs von allen Juden entkommen wirst. Denn wenn du in dieser Zeit schweigst, so wird Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Also, Hatak hat hier Informationen bekommen. Esther ist Jüdin. Ein Mann gekleidet in Sacktuch und Asche gibt der Königin Befehle. Und jetzt geht Mordechai noch einen Schritt weiter. Jetzt soll Hatak Drohungen an die Königin übermitteln. Und er soll ihr sagen, Mordechai lässt dir sagen, wenn du das nicht tust, wirst du umkommen. Nicht nur du, sondern auch deines Vaters Haus. Und dieser Satz müsste euch bekannt vorkommen von der Einleitung. Mordechai sagt hier, Befreiung und Errettung wird kommen. Entweder durch dich, Esther, oder von einem anderen Ort her. Ähnlich wie bei Mose und Josua und David. Und was meint Mordechai damit? Er kennt die Geschichte und er weiß, jedes Mal, wo Gottes Volk umgekehrt ist, da hat Gott gerettet und hat eingegriffen. Egal wie mächtig der Feind zu sein schien. Er weiß, Mordechai weiß, Gott wird retten. Er wusste das, als er Sacktuch und Asche anlegte. Er wusste das, als er schreiend durch die Stadt lief. Er wusste es, als er Esther aufsuchte. Er wusste, der Herr wird retten. Und hier möchte ich wieder die Frage aufgreifen, warum ist Mordechai so aktiv dann? Wenn der Herr rettet, wenn der Herr seine Pläne durchsetzt, warum überhaupt etwas machen? Und hier sehen wir, Leute, die Tatsache, dass Gott wirkt, die Tatsache, dass Gott souverän ist, die Tatsache, dass Gott seinen Plan durchzieht, macht Mordechai nicht passiv, sondern aktiv. Und wir dürfen nicht Folgendes jetzt denken, Gott regiert souverän, trotzdem handeln wir. Nein, sondern gerade deswegen handeln wir. Gottes Souveränität, die Tatsache, dass er rettet und seinen Plan ausführt, ist nicht der Grund, warum wir nichts tun, sondern genau das ist der Grund und die Motivation, warum wir alles in unserer Macht Stehende tun. Weil Gott rettet, ging Mose nach Ägypten. Weil Gott rettet, ging Josua nach Kanaan, ging David in den Kampf gegen Goliath und ging auch Mordechai zu Esther. Und genau das ist der Grund, warum auch Esther jetzt am Ende des Kapitels aktiv wird. Auch Esther sagt jetzt nicht an der Stelle, oh Gott, danke, dass du Rettung von einem anderen Ort her stehen lassen wirst. Dass ich passiv bleiben kann. Nein, sie sagt am Ende, geh hin, versammle die Juden und ich werde es tun. Das heißt, die Tatsache, dass Gott retten wird, ist auch ihre Motivation, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Und dann stellt Mordechai diese sehr, sehr berühmte Frage. Wer weiß, ob du nicht für eine Zeit wie diese zum Königtum gelangt bist? Leute, während Mordechai diese Worte gesagt hat, wusste er nicht, was die Antwort darauf ist. Das Buch ist geschrieben, die ganze Bibel ist geschrieben und wir können diese Antwort heute geben. Wer weiß, ob du nicht für genau diese Sache zur Königin geworden bist. Und wir können sagen, genau deswegen hat Gott sie zur Königin gemacht. Wir wissen es heute. Und Leute, bis zu diesem Zeitpunkt hatte Esther keine Ahnung, warum sie zur Königin gemacht wurde. Und seht ihr, wann Gott seinen Plan offenbart? In einer Zeit, wo ein absoluter Tiefpunkt war. In einer Zeit, wo die Juden zerschlagen waren. In einer Zeit, wo sie bestürzt waren und voller Angst. Da merken sie plötzlich, Moment einmal, ist es nicht genau für diese Zeit, warum der Herr uns hier hingestellt hat? Und das ist doch so ein wunderbarer Gedanke. Für eine Zeit wie diese, wo Mord und Totschlag uns umgeben, hat Gott seine Kinder genau an der richtigen Stelle platziert. Und Gott offenbart, Esther, genau hierfür habe ich dich zur Königin gemacht. Und wir sehen in dem Kapitel und wir betrachten auch den weiteren Verlauf des Buches, hier wird klar, Gott hat Esther eingesetzt zur Königin. Und nicht Xerxes regiert, nicht Haman regiert, sondern der allmächtige, dreieinige Gott, Jahwe. Leute, für eine Zeit wie diese hat Gott auch uns hier hingestellt. Für eine Zeit wie diese hat Gott dich an genau den Ort gestellt, wo du jetzt bist. Und wir haben vorhin gehört, wie große Bewegungen geschehen sind durch einzelne Menschen. Nicht, dass es jetzt das Ziel ist, dass wir hier große Bewegungen bewirken. Nein, das Ziel ist, dass jeder Einzelne sich vollkommen dem Herrn hingibt, vollkommen ihm vertraut und weiß, dass für eine Zeit wie diese er von dem Herrn an diesen Ort gestellt wurde. Esther wollte zunächst passiv bleiben, hat Ausreden gesucht. Und da sehen wir doch die Parallele so gut zu uns, oder? Wie oft sagen wir, ah, ein anderer wird es tun. Da tut sich eine Tür auf für das Evangelium auf der Arbeit, in der Schule, im Studium, in der Ausbildung. Ach ja, du hast ja so viele Kinder hier. Okay, kann ich mich passiv zurücklehnen. Leute, aber das sehen wir niemals in der Bibel. Wir werden in der Bibel niemals zu einer sündvollen Passivität aufgerufen. Vielmehr hat Jesus uns doch die Worte gesagt. Mir ist gegeben, alle Macht, geht hin und macht zu Jüngern. Seid Täter des Wortes und nicht nur Hörer. Und Esther ging hin und Esther wurde aktiv. Sie war alles andere als perfekt. Und Gott gebrauchte sie, um Geschichte zu schreiben mit seinem Volk. Gott führt seinen vollkommenen Plan aus, durch und in unvollkommenen Menschen. Und es macht uns nicht passiv, sondern aktiv. Es macht uns nicht demotivierend, sondern es motiviert uns. Und ich möchte dich auffordern, aus deiner Passivität rauszukommen. Hör auf, passiv zu sein. Und das sage ich genauso zu mir. Wir laufen Gefahr, so schnell zufrieden zu sein. Ah, schöne Gemeinde, tolle Jugend, schöne Gemeinschaft und. Und warten nur, bis irgendwie wieder was Neues ansteht in der Gemeinde, wie jetzt ein neuer Raum. Oh, Action. Nein, Leute, lasst uns aktiv sein, weil der Herr regiert, weil der Herr alles gegeben hat. Denkt daran. Mordechai war ein Mann, Esther war eine Frau und was Gott dadurch bewirkt hat. Denke nicht, ach, wer bin ich schon, so eine falsche Demut. Gott gebraucht einzelne Menschen und er will auch dich gebrauchen. Und ich möchte auch dir sagen, die Worte von Mordechai, wenn du schweigst, dann wird Gott jemand anderen rufen, dann wird Gott durch jemand anderen wirken. So nutze doch die Gelegenheit, um Teil zu sein von seinem ewigen Plan, den er durch unvollkommene Menschen ausführt. Und ich möchte an dieser Stelle vorwegnehmen, dass der Herr, das was Mordechai hier sagt, dass der Herr das getan hat. Der Herr hat sein Volk errettet. Der Herr hat sein Volk vor Haman und vor allen Feinden Israels errettet. Warum? Aus dem einfachen Grund, weil der Herr ein großartiger Retter ist. Und seine Rettung geht aber noch über das Irdische hinaus. Und diese Geschichte wollen wir jetzt noch ganz kurz im Hinblick auf die geistliche Errettung betrachten. Gott hat sein Volk gerettet vor etwas viel Schlimmerem als Haman oder den Persern oder den anderen Religionen, die sich an den Juden vergreifen wollten. Gott hat sein Volk errettet von dem, was sein Volk von ihm selbst trennt, nämlich von der Sünde. Und kennt ihr noch die Worte, die Johannes gesagt hat, als er Jesus gesehen hat? Seht das Lamm Gottes, das der Sünde Welt trägt. Leute, und das ist atemberaubend. Wir sehen hier, wie Gott ein kleines Volk in einem riesigen Weltreich rettet. Und wir sagen, wow, Gott ist so ein großer Retter. Aber diese Rettung, ich will sagen, ist nichts im Vergleich zu der geistlichen Rettung, die denen hier im Raum zuteil wurde, die an Christus Jesus glauben, wie die Schrift sagt. Jesus kam, um Sünder zu retten. Und Spurgeon sagte so wunderbar: Ja, unsere Sünde ist groß, aber Jesus ist noch ein viel größerer Retter. Und meine Frage ist erstmal an die, die dem Herrn noch nicht vertrauen: Willst du diesem Retter vertrauen? So einem Retter, der auf dem Thron sitzt und der regiert und der souverän seinen Plan durchzieht, der alles in seine Hand hält. Leute, und wenn dieser Gott rettet und seine Kinder in seiner Hand hält, dann sind diese Kinder sicher. Und niemand kann sie aus der Hand Jesu reißen. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Und Jesus und der Vater sind eins. Leute, und für alle, die diese Errettung erfahren haben, sollten wir nicht über diese Errettung einfach nur staunen, einfach nur jubeln und uns freuen. Denn Jesus hat für uns keine zeitliche Errettung erwirkt, sondern eine ewige. Und wir haben das vorhin gesungen. Eigentlich ist es falsch. 10.000 Jahre werden wir mit Christus sein. Aber in der Ewigkeit gibt es keine Zeit mehr. In der Ewigkeit, stellt euch mal das vor bitte, folgende Illustration. Jetzt bleibt die Zeit stehen, jede Uhr bleibt stehen und wir sind jetzt in diesem Moment bis in alle Ewigkeit. Das hat mir geholfen, so ein bisschen die Ewigkeit zu fassen. Leute, und wir werden dieser Ewigkeit wirklich genießen ohne Sünde. Wir werden die Hochzeit unseres Lebens feiern. Die Hochzeit des Lammes. Mit ihm an einem Tisch sitzen. Warum? Weil er ein großer Retter ist. Leute, und weil er ein großer Retter ist, lasst uns doch hingehen. Und lasst uns alles tun. Und Jesus hat uns gesagt, geht hin und macht zu Jüngern. Lehrt sie zu halten, alles, was ich euch gesagt habe. Und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das wollen wir doch tun. Liebe Hoffnungskirche Jugend, wir haben so einen großen Retter. Und möge das uns aktiv machen. Möge das uns dahin bringen, dass wir sagen, Herr, ich will alles für dich geben. Für wie das praktisch aussieht, ist für jeden Einzelnen unterschiedlich. Und ich hoffe, dass ihr ja, einfach genau an dem Ort seid, wo ihr wisst, dass Gott euch dahingestellt hat. Lasst uns aktiv sein, Leute. Lasst uns wirklich alles geben, solange wir hier auf dieser Erde sind. Lasst uns beten. Lieber Vater, wir danken dir so sehr für dein Wort. Wir danken dir, Herr, dass du auf dem Thron sitzt und dass du regierst. Herr, und wir sehen, Mordechai wusste ganz genau, dass du Rettung schenken wirst. Und trotzdem hat er alles in seiner Macht Stehende getan. Trotzdem hat Esther alles in ihrer Macht Stehende getan. Herr Jesus, und lass doch auch uns alles in unserer Macht Stehende tun. Herr, wir haben gesehen, wie das Volk Israel in unserem Text Buße getan hat. Herr, und ich wünsche mir, dass wir auch Buße tun. Dass wir auch bewegt sind von unserer Passivität, von unserer Sünde auch, wo wir zufrieden sind mit Dingen, die dich traurig machen, Herr. Ich bitte dich, dass wir umkehren, dass wir Sacktuch und Asche anlegen und umkehren und fasten und beten und umkehren zu dem Herrn, der unsere Rettung ist. Herr Jesus, ich bitte dich darum, dass wir nicht länger passiv sind, dass wir nicht länger denken, der andere wird es schon tun. Der Herr wird es schon tun, sondern dass wir auf deine Regierung vertrauen und deswegen anfangen zu handeln und alles zu geben, Herr. Jesus, und selbst wenn wir so unscheinbar sind wie ein Haartag in unserem Text, Herr, so kannst du dennoch durch jeden Einzelnen von uns Großes bewirken. Nicht, weil wir groß sind, sondern weil du ein noch viel größerer Retter bist. Und so bitten wir dich, Herr, aufrichtig, gebrauche du uns als Hoffnungskirche Jugend, jeden Einzelnen und uns gemeinsam, zur Ehre und zum Lobpreis deines heiligen Namens. In Jesu Namen. Amen.